HR Info. Wissenswert.
Wir haben die Wahl. Am 24. September wird durch unsere Stimmen ein neuer Bundestag eingesetzt. Der 19. übrigens seit Bestehen der Bundesrepublik. Unser Wahlsystem ist mit Erst- und Zweitstimme, Sperrklausel und Überhangmandaten durchaus erklärungsbedürftig. Deshalb erfahren Sie jetzt Wissenswertes zu unserem Wahlsystem von Anne Bayer.
Eigentlich klingt es ja ganz simpel. Alle 4 Jahre dürfen all diejenigen den Bundestag neu wählen, die 18 Jahre alt und Deutsche sind. Grundsätzlich gilt, eine Wahl geschieht geheim, ohne Zwang und jede Stimme zählt gleich viel. Der Gang zur Wahlurne findet in dem Ort statt, in dem man gemeldet ist oder per Briefwahl. Jede und jeder Wahlberechtigte hat nicht nur eine, sondern 2 Stimmen. Und genau hier fangen die Fragen schon an. Warum eigentlich 2? Und welche davon ist die wichtigere? Mal angenommen, diese 2 Stimmen hätten selber eine Stimme.
Hallo, ich bin deine Erststimme. Mit mir machst du einen Kandidaten glücklich, der dir in den letzten Monaten sein Lächeln geschenkt hat. Ich bin total wichtig, weil mit mir schickst du deinen Volksvertreter nach Berlin.
Hallo, und ich bin deine 2. Stimme. Es tut mir leid, aber ich bin wichtiger, denn ohne mich kommt eine Partei gar nicht erst in den Bundestag hinein. Die Stimme für mich, die bestimmt, wie viel Prozent die Partei am Ende bekommt. Deine Erststimme kannst du auch weglassen und deine Wahl ist trotzdem gültig.
Na, also was soll denn das jetzt heißen? Das ist doch die Höhe. Natürlich bin ich wichtig. Hallo, Erststimme. Das ist gelebte, echte, direkte Demokratie. Einen Menschen direkt wählen zu dürfen.
Als 2. Stimme kann ich da nur sagen, ohne mich. Da gäb's ja fast gar keine Grünen, keine FDP, viel weniger Linke und auch keine AfD im Parlament. Die kleinen Parteien, die nie einen Direktkandidaten reinbekommen würden, die wären in keinem Parlament.
Also erstens, ich stehe immerhin als Erststimme da. Da spielst du nur die 2. Geige, du 2. Stimme.
Ich weiß ja auch nicht, warum man mich 2. Stimme nennt.
Weißt du was? Das wird mir jetzt echt zu doof. Immer musst du diesen Streit vom Zaun brechen.
Und du willst es einfach nicht verstehen, da bist du völlig borniert.
Ach, hör doch auf. Nee.
Nun ja, es war ein Experiment, der Erst- und der 2. Stimme das Wort zu erteilen. An dieser Stelle muss die Regie dann doch eingreifen. Die Erststimme ist für die Direktkandidaten eines Wahlkreises, die 2. Stimme geht an eine Partei. Warum aber haben wir überhaupt diese 2 Stimmen zur Verfügung?
Weil wir das sogenannte personalisierte Verhältniswahlsystem haben. Das ist eine Kombination aus Mehrheitswahlsystem und Verhältniswahlsystem. Das heißt, von den nominell 598 Sitzen des Deutschen Bundestages werden 299 Sitze nach der Mehrheitswahl vergeben. Und die zweiten 299 Sitze werden nach dem Verhältniswahlsystem vergeben.
So ordnet es der Politikprofessor Wichert Woike ein. Er hat an der Universität Münster lange zum Thema Wahlen gelehrt und geforscht. Eines seiner Standardwerke heißt Stichwort Wahlen.
Das Mehrheits- und das Verhältniswahlrecht.
Es gibt bei einer Bundestagswahl sozusagen 2 Systeme und die beruhen einmal auf dem Mehrheitswahlrecht und zum zweiten auf dem Verhältniswahlrecht.
Hinter der Verhältniswahl steckt die Idee der totalen Repräsentation. Also ein Beispiel, wenn hier nach Verhältniswahlsystem gewählt wird, ohne jegliche Einschränkung und eine Partei bekommt 0,7% der Stimmen, dann ist sie mit 0,7% der Stimmen im Parlament vertreten. Das ist in etwa das Wahlsystem, was wir in den Niederlanden haben. Dort kann auch eine Partei mit 0,7% praktisch in die 2. Kammer kommen.
Bleiben wir bei dem Beispiel Niederlande. Hier gibt es eine reine Verhältniswahl. Also jeder und jede Wahlberechtigte hat 1 Stimme, die er oder sie an einen Kandidaten einer Wahlliste vergeben kann. Eine Sperrklausel oder wie in Deutschland eine 5%-Hürde gibt es nicht. Um mindestens eines der 150 Abgeordneten Mandate zu bekommen, braucht es da nur 0,7%. Für unseren Korrespondenten in den Niederlanden, Andreas Meyer-Feist, ist das zum einen ein Spiegel der niederländischen Gesellschaft und ein Resultat aus ihrer Geschichte.
1917 wurde dieses Wahlrecht schon eingeführt. Die Gesellschaft war damals sehr stark segmentiert. Es gab sehr viele unterschiedliche Interessen. Und deshalb hat man die Bedeutung der Parteien stärken wollen. Es sollte viele Parteien geben und das hat man bis heute durchgehalten.
Die Niederländer haben also ein ziemlich buntes Parlament mit kleinen und kleinsten Parteien. Das Verhältniswahlrecht ermöglicht, dass viele Interessen im Parlament repräsentiert sind.
Wer sich zum Beispiel nur um Tierschutz kümmern will, hat eine Chance, genauso wie Parteien oder Kandidaten, die sich nur auf die Verbesserung der Renten in ihrem Programm beziehen. Also Partikularinteressen die haben es ziemlich leicht in den Niederlanden. Und am Wahltag ist dann für jeden Wähler wohl etwas Passendes dabei, aber er muss natürlich auch lange Wahllisten lesen. Das ist der große Unterschied.
Das macht die Regierungsbildung allerdings oft schwierig. Es kann ziemlich lange dauern, bis sich genügend Parteien zu einer Regierung zusammenschließen. Da muss jede kompromissbereit sein. Ganz anders sieht es in Großbritannien aus. Hier heißt es ganz klar: Das sei ein passendes Motto für das reine Mehrheitswahlrecht in Großbritannien, sagt Stefanie Pieper, ARD-Korrespondentin in London.
Weil tatsächlich in den 650 Wahlkreisen, die es hier in Großbritannien gibt, die siegreichen Kandidaten sozusagen alles abräumen. Denn es gewinnt in jedem Wahlkreis der Kandidat oder die Kandidatin, der oder die die meisten Stimmen der Wähler auf sich vereinen kann. Derjenige, diejenige zieht also ins Unterhaus ein. Das heißt aber eben auch, wer seine Stimme einem anderen Kandidaten von einer anderen Partei gegeben hat, der guckt in die Röhre, denn die Stimmen für alle Verlierer, die fallen einfach unter den Tisch.
Und für die Wahl des Unterhauses im britischen Parlament heißt das konkret?
Hierzulande gibt es sozusagen nur eine Erststimme. Niemand zieht also über die Landesliste in das Unterhaus ein, sondern alle 650 Abgeordneten, alle Members of Parliament, wie das hier heißt, sind direkt gewählt und deshalb reden sie sich, was ganz interessant ist, in den Debatten auch gar nicht mit ihrem Namen an gegenseitig, sondern etwa mit The Right Honourable Member for Orkney in Shetland, weil eben so der Wahlkreis des jeweiligen Abgeordneten heißt.
Von diesem Wahlsystem profitieren vor allem die beiden großen Volksparteien. In Großbritannien sind das die konservative Partei, die Tories, und die Labour Party, die Arbeitspartei, etwa vergleichbar mit CDU und SPD. Diese beiden Parteien können auf einen breiten Zuspruch in der Bevölkerung setzen. Sie haben es deshalb viel leichter, einen der Wahlkreise zu gewinnen. Der Politologe Wichard Woike ergänzt:
Das Mehrheitswahlsystem, wie wir es in Großbritannien haben, ist ein System, dass hier klare Verhältnisse geschaffen werden sollen. Und so haben wir ja das auch in den USA, dass beim Mehrheitswahlsystem dann eben ein Kandidat den ganzen Staat gewinnt und damit für eine klare Entscheidung sorgt.
So kann es aber auch passieren, wie in den USA, dass ein Kandidat oder eine Kandidatin gewinnt, obwohl der Gegenkandidat oder Gegenkandidatin tatsächlich mehr Stimmen erhalten hat. Aber die Anzahl der gewonnenen Wahlkreise ist eben entscheidend. Das Mehrheitswahlsystem sorgt damit für klare Machtaufteilung und für eine geringe Anzahl kleiner Parteien im Parlament. Deutschland hat beides, die Mehrheitswahl, also die Erststimme, und die Verhältniswahl, die Zweitstimme. Bleibt noch die Frage, welche ist nun die wichtigere? Bei der fiktiven Erst- und Zweitstimme ist der Streit da noch nicht beigelegt.
Du, meine englischen Freunde, die haben mir erzählt, in England, da zählen nur sie, die Erststimmen. Das ist einfach urdemokratisch.
Ich habe gar keine Freunde in England, weil es mich, die Zweitstimme, da überhaupt nicht gibt.
Naja, so schlecht kann es gar nicht sein, wenn sogar das große Amerika so wählt.
Das finde ich jetzt wirklich daneben. Ich finde Deutschland viel besser. Kleine Parteien hätten sonst keine Chance. Über die Erststimme hätten die Grünen gerade mal ein Mandat gewonnen. Und andere Parteien gäb's gar nicht im Parlament.
Also, wer hat recht? Da hilft jetzt nur das Machtwort eines Fachmanns, des Politologen Wichard Woike.
Die wichtigere ist in der Tat die Zweitstimme, denn die Zweitstimme ist ja die Grundlage für das Verhältniswahlsystem. Und das bedeutet, die Zweitstimme entscheidet, wie viel Prozent eine Partei bekommt. Und dann kommt es eben darauf an, wie viele Direktwahlkreise hat man gewonnen. Die werden dann abgezogen.
Mit der Zweitstimme entscheiden die Wähler und Wählerinnen also über die Prozentanteile der Parteien und damit über die Abgeordneten, die über Listenplätze in den Bundestag kommen. Die erfolgreichen Direktkandidaten werden mit dieser Liste verrechnet. Auch das zeigt, die Zweitstimme ist wichtiger. Ein Rechenbeispiel.
Also angenommen, eine Partei bekommt 200 Abgeordnete und davon 130 durch Direktmandate, dann werden diese 130 Abgeordneten einberechnet. Es bleiben also 70 Abgeordnete übrig, die auf die Landeslisten der Parteien verteilt werden.
Das kann durchaus für Irritationen sorgen. Jonas Lanik, Politiklehrer und Vorsitzender des bundesweiten Vereins Humane Schule, hält das personalisierte Verhältniswahlrecht für irreführend und auch für verlogen.
Wenn die jungen Leute heute über die Straße gehen, ihnen lachen aus allen Ecken die Kandidaten für die einzelnen Stimmkreise entgegen. Dadurch entsteht der Eindruck, dass es wirklich auf die Erststimme ankommt. für den Ausgang der Wahl und für das Zusammenzählen der Stimmen. Aber ist die Erststimme bekanntlich völlig unerheblich. Es kommt auf die Zweitstimme an. Und insofern ist dieses Wahlsystem nicht ganz ehrlich.
Listenplätze und Direktmandate.
Die meisten Parteien sind bundesweite Organisationen, ausgenommen die CSU. Sie tritt nur in Bayern an, bildet aber mit der CDU eine Fraktion in Berlin. Die Bundesländer stellen jeweils eigene Landeslisten auf. Wenn Wähler bei einer Partei ihr Kreuz machen, wählen sie beispielsweise in Hessen und Sachsen unterschiedliche Abgeordnete. Dass überhaupt Listen gemacht werden, hat unter anderem folgenden Hintergrund.
Im Verhältniswahlsystem ist es noch sehr wichtig, dass sie hier notwendige Politiker absichern können, die fachkompetent sind, aber in der Öffentlichkeit in einem Wahlkreis vielleicht nicht sehr gut ankommen. Also wenn einer nicht gut reden kann und soll dann eben vor einer Masse auftreten, er ist aber ein ausgezeichneter Finanzfachmann, dann kann ich den als Partei auf einer Liste absichern und kann eben garantieren, dass er auch in der nächsten Wahlperiode im Haushaltsausschuss wichtige Dinge für die Partei erledigt. Und nicht nur für die Partei, sondern auch für das Parlament.
Dementsprechend umkämpft sind die oberen Listenplätze. Hans-Christian Ströbele von den Grünen weiß das aus eigener Erfahrung. Er war 1998 auf der Landesliste der Grünen Platz 1 in Berlin und ist so in den Bundestag eingezogen, wo er bis zu diesem Sommer Mitglied blieb. 2002 wurden die Listen von der Mitgliederversammlung neu beschlossen und dieses Mal stand Hans-Christian Ströbele nur auf Platz 2. Da die Berliner Grünen damals nur 2 Abgeordnete in den Bundestag entsenden konnten und die Grünen außerdem noch die Männer-Frauen-Quote haben, war klar, er würde es nicht schaffen. Es zogen über die Landesliste ein Mann und eine Frau ins Parlament. Seine Reaktion damals?
Ich war sehr enttäuscht, aber ich habe befürchtet und vermutet, dass das damit zusammenhing, dass ich 1998, 99 und dann 2001 zweimal gegen die Fraktion, gegen die Kriegseinsätze in Serbien und gegen den Kriegseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan gestimmt hatte. Und das wollte ich nun überhaupt nicht hinnehmen, weil ich mich voll im Recht fühlte.
Hans-Christian Ströbele wählte deswegen eine andere Strategie.
Nach einigen Tagen, Wochen des Ärgers, was kann ich jetzt machen? Und dann habe ich gesehen, es gibt ja die andere Möglichkeit, direkt zu kandidieren. Und nach vielen Gesprächen, da habe ich mich entschlossen, für ein Direktmandat zu kandidieren, obwohl das eigentlich aussichtslos war.
Tatsächlich gewann Ströbele nicht nur bei dieser Bundestagswahl ein Direktmandat für den Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg, sondern es gelang ihm noch 3 weitere Male, weil er in seinem Wahlbezirk die Mehrheit der abgegebenen Erststimmen erringen konnte. Für die Grünen holte er damit das bislang einzige Direktmandat bei einer Bundestagswahl. Das machen normalerweise die beiden größten Parteien unter sich aus. Im Osten sind so auch mehrfach Abgeordnete der Linken in den Bundestag gekommen. Manche Wähler entscheiden sich deshalb oft aus taktischen Gründen bei ihrer Zweitstimme zwar für eine Partei, wählen aber einen Direktkandidaten von einer anderen Partei, eben weil der oder die eine Chance hat. Dieser muss dafür aber oft auch einiges investieren, wie zum Beispiel Hans-Christian Ströbele.
Ich habe versucht, auf den Straßen, Plätzen, Parks präsent zu sein, möglichst 3-4 Tage in der Woche. Und ich habe dann unendlich viele Leute angesprochen. Ich habe mal bei einem späteren Wahlkampf überschlägig gerechnet. Das waren zwischen 15.000 und 20.000 Bürgerinnen und Bürger, auf die ich persönlich getroffen bin. Manchmal nur mit einem kurzen Gruß und Übergabe eines Flyers und manchmal mit einem Gespräch eine halbe Stunde oder so.
Die Wahlkampfkostenerstattung.
Neben einem großen idealistischen Engagement und viel Zeit verlangt der Wahlkampf einem Direktkandidaten auch eine finanzielle Eigenbeteiligung ab.
Natürlich, so ein Direktwahlkampf kostet, ich will es mal schätzen, das wurde nachher dann mehr, so über 15.000 Euro. Und die müssen ja erstmal aufgebracht werden. Da hat natürlich die Partei geholfen, da habe ich aber auch geholfen.
Flyer, Veranstaltungen, Kugelschreiber, Porto, all das kostet Geld. Letztendlich muss ein Direktkandidat mit seiner Partei aushandeln, welchen Betrag er oder sie selber aufbringen muss, beziehungsweise was die Partei an Unterstützung bietet. Die Parteien oder auch die einzelnen Kandidaten strecken das Geld zunächst vor, nehmen sogar Kredite auf und erhalten dann, je nach Erfolg, Wahlkampfkostenerstattung. Auch für die Finanzierung einer Partei spielen Wahlen durchaus eine Rolle. Neben Mitgliederbeiträgen oder Spenden erhält eine Partei pro Stimme einen staatlichen Zuschuss bei einer Bundestagswahl, vorausgesetzt sie hat 0,5% der Stimmen erhalten. Wie hoch die Zuschüsse ausfallen, hängt von dem Erfolg bei dieser Wahl ab. Das ist im Parteiengesetz bzw. im Wahlgesetz festgelegt. Carina Schorn, Juristin und Leiterin des Büros des Bundeswahlleiters, kennt die Beträge.
Für jede Wahl erhält sie für die ersten 4 Millionen Stimmen 1 Euro je Stimme. Und nach oben gibt es allerdings eine Deckelung. Einzelbewerber und Bewerberinnen müssen mindestens 10% der abgegebenen gültigen Erststimmen in ihrem Wahlkreis erreicht haben. Und dann würden sie für jede gültige Stimme 2,80 Euro erhalten.
Sowohl das Parteiengesetz als auch das Wahlgesetz sind durchaus veränderbar. Das zeigt ein Blick in die Geschichte. 1968-69 wollte die Koalition unter dem damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger von der CDU das Mehrheitswahlsystem in Deutschland einführen. Damals waren nur CDU, CSU, SPD und FDP im Bundestag vertreten. Der Politologe Wichard Woike.
Dieses ist dann letztendlich gescheitert und der dafür verantwortliche CDU-Innenminister Lücke ist deswegen auch zurückgetreten, weil dieses Wahlsystem eben, dieses neue, nicht eingeführt werden konnte. Insofern gehört dieses Wahlsystem heute zur politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland, aber jede Koalition, die eine Mehrheit im Bundestag hat, könnte dieses Wahlsystem ändern, wenn sie denn wollte.
Das Wahlrecht in Deutschland, von der Geschichte geprägt.
Ein allgemeines, freies Wahlrecht für alle, für Männer wie für Frauen, gibt es in Deutschland seit 1918, also seit dem Beginn der Weimarer Republik. 1953 wurde das Wahlgesetz verabschiedet, das im Wesentlichen bis heute gültig ist. Mit dem Zwei-Stimmen-Prinzip und erstmals mit der 5%-Sperrklausel. Das war eine Reaktion auf die Erfahrungen während der Weimarer Republik.
In der Weimarer Republik hatten wir Parteien im Reichstag von bis zu 30. Und außerdem hatten wir dort noch eben kein konstruktives Misstrauensvotum, sodass Parteien eine Regierung jederzeit abschießen konnten, aber nicht verpflichtet waren, eine neue Regierung zu bilden. Das sollte für die neue Bundesrepublik vermieden werden. Und deshalb hat man die 5%-Sperrklausel eingeführt.
Für den Einzug in den Bundestag braucht eine Partei also bundesweit mindestens 5% der Zweitstimmen. So soll eine zu starke Zersplitterung des Parlaments verhindert werden. 2013 scheiterten 25 Parteien an dieser Sperrklausel und zogen nicht in den Bundestag ein. Das Wahlsystem ist erst vor der letzten Bundestagswahl 2013 noch einmal geändert worden. Neu ist seitdem, Überhangmandate müssen durch Ausgleichsmandate verrechnet werden.
Überhangmandate und Ausgleichsmandate.
Was ist ein Überhangmandat und wie kommt es überhaupt zustande? Dazu ein Rechenbeispiel vom Politikprofessor Wichard Woike.
Wenn also eine Partei in einem Bundesland 12 Direktmandate gewinnt, ihr aber nur 11 Mandate zustehen, laut dem Zweitstimmenergebnis, dann, weil der Wähler ja direkt gesprochen hat, kann man das Mandat der Partei nicht entziehen, sondern dann muss eben ein Überhangmandat entstehen. Und dieses Überhangmandat bekommt die Partei, die alle 12 Wahlkreise gewonnen hat.
Mit anderen Worten, sollten die Erststimmen mehr Mandate ergeben, als die Zweitstimmenverteilung vorsieht, dann entstehen ein oder mehrere Überhangmandate. Das gab es schon oft. So gewann zum Beispiel die SPD 1998 13, 2009 die CDU-CSU 24 Überhangmandate. Die Verfassungsrichter sahen nun allerdings den Wählerwillen verfälscht. In der Verteilung der Abgeordnetenmandate spiegelte sich nicht mehr das Zweitstimmenergebnis wider. Das Wahlsystem wurde angepasst und ist nun noch etwas komplizierter. Seit 2013 gilt, die Überhangmandate müssen ausgeglichen werden. Diese Ausgleichsmandate sind also Zusatzmandate, die andere Parteien erhalten, wenn eine Partei Überhangmandate bekommen hat.
Die Idee dahinter ist gerechte Verteilung, Gerechtigkeit.
Die Konsequenz, der Bundestag wird immer größer. So kamen aufgrund der Reform der Sitzverteilung im 18. Deutschen Bundestag zu den 598 Sitzen 4 Überhangmandate und 29 Ausgleichsmandate hinzu. Das macht insgesamt 631 Sitze. Berechnungen der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen für die Wahl 2017 sagen, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit wird die Zahl der Mandate im nächsten Bundestag zwischen 661 und 687 liegen. So viele wie noch nie. Es gibt durchaus Überlegungen, wie dieses Aufblähen des Parlaments zu verhindern wäre. Eine davon ist, die Anzahl der Wahlkreise zu verringern. Dann gäbe es automatisch weniger Direktmandate. Das zu entscheiden wäre wiederum Aufgabe des Bundeswahlleiters. Sein Büro ist verantwortlich für die Organisation und den reibungslosen und transparenten Ablauf des Wahltages. Dazu gehört auch die Festlegung der Wahlkreise, sagt Carina Schorn, Leiterin des Wahlbüros.
Für die anstehende Bundestagswahl ist es so, dass ein Wahlkreis von Thüringen quasi zahlenmäßig nach Bayern gewandert ist. Also Bayern hat einen zusätzlichen Wahlkreis erhalten und Thüringen aufgrund des Rückgangs seiner deutschen Bevölkerung hat einen Wahlkreis verloren.
Der Stimmzettel.
Ob eine Stimme zählt, hängt noch davon ab, ob der Wahlzettel auch richtig ausgefüllt ist. Carina Schorn.
Der Stimmzettel ist, kann man sagen, insbesondere dann ungültig, wenn der Wählerwille nicht eindeutig erkennbar ist. Also wenn man nicht wie gedacht sein Kreuz an der Stelle macht, sondern beispielsweise an einer anderen Stelle oder den Stimmzettel mit kritischen Anmerkungen oder Kommentaren versieht. Der Stimmzettel wird auch ungültig, wenn man überhaupt keine Stimme abgibt.
Smileys, politische Symbole oder eine Unterschrift sollte man besser vermeiden, will man einen gültigen Wahlzettel abgeben. Allerdings bleibt die Zweitstimme gültig, auch wenn die Erststimme aus irgendeinem Grund ungültig ist. Einige Wähler nutzen inzwischen den Stimmzettel als Ausdrucksform der besonderen Art. Sie geben absichtlich einen ungültigen Wahlzettel ab, zum Beispiel, um ihren Unmut über die politische Landschaft auszudrücken oder damit zu zeigen, dass sie sich von keiner der angetretenen Parteien angesprochen fühlen. Auf das Wahlergebnis hat das keinen Einfluss. Anders sieht das bei einer Wahlenthaltung aus, sagt der Politikprofessor Wichert Woike.
Nichtwähler nützen eigentlich meistens denen, die besonders eben darauf erpicht sind, ihre Wähler an die Urne zu bringen. Also wo eine Wahldisziplin herrscht. Und das ist meistens bei kleineren Parteien der Fall. Das heißt also, auch gerade die AfD schöpft ihre Klientel sehr gut aus und die gehen auch zu den Wahlen vielfach hin, sodass eine Nichtwahl solche Parteien begünstigen würde.
In Deutschland gibt es keine Mindestwahlbeteiligung. Das heißt, eine Wahl ist gültig, auch wenn nur 1 oder 2% der Wahlberechtigten zur Wahl gehen würden. Die Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen hatte 1972 mit 91% einen Höhepunkt. Seitdem sinkt sie stetig. 2009 waren es nur 71%, die zu den Urnen gingen. 2013 waren es nicht wesentlich mehr.
Ja, wenn man nicht zur Wahl geht, ist man dumm. Für das Wahlrecht haben sehr viele Generationen gekämpft. Und wenn man von diesem Recht nicht Gebrauch macht, dann begibt man sich einer Chance, den politischen Prozess nicht mitbestimmen zu können.
Der Politologe Wichert Woike gehört zu der Generation, die Wählen immer noch als ein Privileg und als eine Bürgerpflicht ansieht. 2013 waren die meisten Wähler 60 bis 70 Jahre alt. Am niedrigsten war die Wahlbeteiligung bei den 18- bis 25-Jährigen. Von den über 60 Millionen Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl am 24. September sind etwa 3 Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler. Diese anzusprechen, hat sich der ehemalige Politiklehrer und Bundesvorsitzende des Vereins Humane Schule Jonas Lanik zur Aufgabe gemacht. Gemeinsam mit dem bekannten YouTuber Le Floyd hat er ein Buch herausgegeben, Wie geht eigentlich Demokratie, heißt es, und wendet sich vor allem an junge Leute, eben die Erstwähler.
Also wählen sollte man nicht, weil das eine Pflichtübung ist. Und wählen sollte man nicht, weil es zum guten Ton gehört. Und wählen sollte man nicht, weil man das halt so macht. Sondern wählen sollte man als junger Mensch, weil man da eine Chance bekommt, die man sonst nie wieder hat. Nämlich seine Interessen in den politischen Raum hineinzutragen und den politischen Raum durchzusetzen.
Jonas Lanik will junge Leute überzeugen, wie wichtig Wahlen für unsere Demokratie sind. Um zu zeigen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, freie, geheime und gleiche Wahlen zu haben, verweist er nicht nur auf die Geschichte des Wahlrechts, sondern auch auf aktuelle Entwicklungen in anderen Ländern.
Als das Referendum in der Türkei durchgesetzt worden ist, da konnte man ja in den Wahllokalen beobachten, dass die Wähler nicht geheim gewählt haben, sondern ganz öffentlich ihre Stimme für Erdogan abgegeben haben. Das haben die Schüler gesehen. Und das ist ein Anhaltspunkt zu fragen, ist das denn richtig? Ist das noch demokratisch? Und wollen wir solche Verhältnisse auch bei uns? Also je mehr die Demokratie in anderen Ländern bröckelt, umso mehr gibt es bei unseren jungen Leuten eine Sensibilität dafür, dass solche Regeln, die wir in unserer Demokratie eingezogen haben, auch Sinn machen und dass man darauf bestehen sollte.
Jede freie und geheime Wahl garantiert, dass der persönliche Wählerwille zum Tragen kommt. Unsere Wahlen sind eine demokratische Errungenschaft. Bis zum 24. September haben sich auch unsere Erst- und Zweitstimme wieder beruhigt.
Naja, also okay, ohne dich geht's nicht. Das leuchtet mir ja schon irgendwie ein.
Okay, und ich finde es ja auch ganz gut, dass es dich gibt. Also, dann packen wir es zusammen an.
Erst- und Zweitstimme freuen sich am 24. September auf ihren Zuspruch. Das war ein hr-Info-Wissenswert von Anne Bayer über das Wahlsystem in Deutschland. Diese und andere Wissenswertsendungen finden Sie als Podcast auf hr-info-radio.de. Mein Name ist Heike Liesmann.